Das war wohl so ungefähr vor einem Monat, als ich schon mal hier war und habe begonnen. Ich werde einiges wiederholen von der ersten Stunde, vom Sinn des Buches Hiob. Denn das in eine Stunde zu quetschen, wäre eigentlich schade. Die meisten, wenn sie Hiob hören, da denken sie an Hiob 1 und 2. Der Anfang und der Schluss des Buches ist den meisten wohl bekannt. Aber was sollen eigentlich all diese langen Reden? Was haben die für einen Sinn? Auch damit wollen wir uns ein bisschen beschäftigen. Was haben diese langen Reden für einen Sinn? Paul Müller, Dr. Paul Müller, Stuttgart, hatte einmal ein Buch geschrieben mit dem Titel Das erweiterte Weltbild. Und das könnte man auch hier bei Hiob sagen, hier haben wir ein erweitertes Weltbild, was Sie so in der Zeitung nicht finden. Ein erweitertes Weltbild, denn da wird gerechnet mit Satan als Person, mit himmlischen Ratsversammlungen, wo Gott den Widersacher, den Oppositionsführer fragt, wo kommst du her, was hast du gemacht? Also ich lese mal etwas vom Anfang des Buches Hiob aus Hiob 1. Ursprünglich wollte ich mir einen Wecker hier herstellen, der nach 10 Minuten piept, damit ich die Wiederholung nicht länger als 10 Minuten mache und dann weiterkomme. Aber ja, das wäre gut, wenn du das so freundlich machen würdest. Ja. Hiob 1. Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob, und dieser Mann war rechtschaffen und redlich und gottesfürchtig und das Böse meidend. Das wollen wir uns gut merken. Er war rechtschaffen und redlich. Tam ve-yashar, ganz und gerade, unsträflich und redlich. Das Wort vollkommen habe ich nicht so gern, da denken wir an göttliche Vollkommenheit, die hatte er aber auch nicht. Aber nach den Rechtsnormen des Gesetzes, die Gott ja entsprechend auch in die Herzen der Nationen gegeben hat, nach Römer 2, auch die Völker, die nicht ein auf Stein gemeißeltes Gesetz haben, wie es Israel gegeben war, denen hat Gott doch entsprechendes in ihr Herz gegeben. Das Gewissen, die Gedanken, die sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen, Grundlage jeglicher Justiz. Und nach diesen Maßstäben war er ganz und gerade, gottesfürchtig und das Böse meidend. Dass er nicht sündlos war, zeigt sich nachher auch im Buche Hiob. Und dann kommen die sogenannten Hiobsbotschaften. Wenn Leute keine Ahnung haben von der Bibel und auch das Buch Hiob nicht näher kennen, was eine Hiobsbotschaft ist, das weiß eigentlich jeder. Das Wort kommt in den Zeitungen vor und in den Nachrichtensendungen. Hiobsbotschaften, Schicksalsschläge, sogenannte, ja, Überflutungen, Überschwemmungen. Wenn die Wetterpropheten recht haben, dann haben wir also einen milden Winter vor uns. El Nino ist es zu danken, einer neuen warmen Strömung, hat was zu tun mit der Klimaveränderung. Der nächste Winter, der soll also mild werden. Nur ich warte mal ab, ob das wahr wird. Und es soll dann natürlich bei einem milden Winter, da gibt es viel Regen und Überschwemmungen. Ich tue mir sowas hinter Glas in meinem Schrank und denke ein Vierteljahr drüber nach. Mal sehen, ob die Leute recht haben oder ob es wieder mal gelogen ist. Hiobs Botschaften, Schicksalsschläge kommen Schlag auf Schlag. Der Mann war sehr reich und dass ein solcher Mann Neider hat, das kann man ja auch verstehen. 7 Söhne und 3 Töchter und dann sein Besitz bestand aus 7000 Schafen, 3000 Kamelen und 500 gespannen Rinder und 500 Eselinnen. Dass dann Leute sagen, also so geht das nicht, die Sabäer und Chaldäer. Also hier müssen wir mal eine kommunistische Partei gründen, also die Besitzstände der Erde sind falsch verteilt, wir müssen das anders machen, das kann so nicht Gottes Wille sein, dass es Reiche und Arme gibt, wir müssen hier was tun. Notfalls überfallen wir ihn. Es gibt ja heutzutage genügend Leute, die ihr eigener Gesetzgeber sind, autonome Leute. Man macht sich selber das Gesetz und fühlt sich da, als hätte man das Recht auf seiner Seite. Denn sowas kann es ja nicht geben. 7000 Schafe, 3000 Kamele und was hat unser einer? Ja, also das wird nicht als gerecht empfunden. Himmlische Ratsversammlung, Hiob 1 ab Vers 6. Im ersten und im zweiten Kapitel werden uns zwei himmlische Ratsversammlungen geschildert. Eine ähnliche haben wir auch in 1. Könige 22, 19 bis 22. Hiob 1, Vers 6. Und es geschah eines Tages, da kamen die Söhne Gottes um sich vor Yahweh, Jehovah, dem ewig Seienden, dem Unveränderlichen einzufinden. Söhne Gottes, Bnei Elohim. Das sind hier aber keine neugezeugten Gotteskinder im Sinne von Römer 8, sondern das sind Söhne Gottes, von denen wir einige Male im Alten Testament hören. Engelmächte werden auch je und dann so bezeichnet, auch in 1. Mose 6. Und das war ja auch immer ein Lieblingsthema von unserem vorhin genannten Bruder Arthur Muhl, die Götter, die Göttermächte und diese Engelmächte und diese Gottessöhne. Und mehr als einmal hat Arthur Muhl über Psalm 82 Dienst getan, vielleicht auch mal hier in Freiburg. Gott steht in der Versammlung der Götter, in der Gottesversammlung, inmitten der Götter richtet er. Und er zeigt sie der Korruption und des Nichtwissens. Und der Arthur Muhl hat gesagt, und nicht nur Arthur Muhl, das hat auch der Psalmenausleger Arthur Weiser, hat das auch in seinem Psalmenkommentar sinngemäß, genauso wie Arthur Muhl. Wundern wir uns, dass es auf der Erde so zugeht, wie es zugeht, wenn die, die Gott eingesetzt hat als die Richter der Erde, als die höchsten Beamten, die von der unsichtbaren Welt es steuern, wenn die selber korrupt und unfähig sind? Der Satan muss Gott Rechenschaft ablegen. Yahweh spricht zum Satan, wo kommst du her? Vom Durchstreifen der Erde und vom Umherwandeln auf ihr. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, sagt auch das Neue Testament, und sucht, wen er verschlingt. Und Gott brüstet sich mit seinem Knecht Hiob. Hast du dir den mal angesehen? Der ist rechtschaffen und meidet das Böse. Es gibt Menschen, die nach den gesetzlichen Normen wandeln. Ja, und dann gibt der Teufel eine geschickte Antwort. Ist das umsonst? Ist es gratis? Du belohnst ihn doch dafür. Du hast ihm ja einen ungeheuren Reichtum gegeben. Seine Frömmigkeit ist das beste Geschäft. Und dieser Vorwurf Satans hat zum Zielpunkt den Vorwurf, dich liebt niemand. Dich liebt niemand. Alles nur Geschäft. Die sind fromm, weil und solange es ihnen gut geht. Oh, 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 trifft das vielleicht für manche Fromme zu? Für die Frau des Hiob traf es zu. Denn als die zweite Anfeindung kam, da sagt sie zu ihrem Mann, jetzt lohnt sich's nicht mehr. Jetzt sagen wir uns am besten von Gott los. Und ich habe erzählt in der letzten Stunde, dass da zu einem reichen Mann, der eine schöne Tochter hatte, ein junger Mann kam. Ich möchte um die Hand der Tochter anhalten. Ist ja schön, habe ich auch erlebt. Vor allem bei meinem englischen Schwiegersohn. Die Engländer haben zum Teil gute Manieren. Er kam zu mir, er wollte den Vater sprechen. Darf ich um die Hand der Tochter bitten? Das hat er ganz schön gemacht. Und ich habe nicht Nein gesagt, sondern habe Ja gesagt, großzügig wie ich bin. Und freute mich über diesen lieben, gläubigen Schwiegersohn aus England. So, und nun wollte ich die Geschichte erzählen, die ich mal las in einer Zeitschrift vor 30 Jahren. Da kommt also ein junger Mann zu diesem reichen Mann. Ich verspüre so einen starken Zug zu ihrer Tochter. Ist das ein Personenzug oder Güterzug? Hat er gefragt. Aha, Personenzug oder Güterzug. Und das ist der Vorwurf des Satans, dich liebt niemand. Solange sind sie fromm, als es ihnen gut geht. Taste ihn mal an, lass mich mal an ihn heran. Und wir wissen, Gott hat es ihm erlaubt. Ohne Genehmigung Gottes läuft nichts. Wir sehen auch bei beiden Versuchungen, dass Gott genau die Grenze setzt. Und das erinnert mich an 1. Korinther 10, Vers 13. Gott schafft den Ausgang mit der Versuchung, dass ihr es könnt ertragen. Wir werden nicht über Vermögen versucht, sondern Gott schafft mit der Versuchung jeweils den Ausgang, sodass wir es ertragen können. 1. Korinther 10, 13. Karl Merz hat gesagt, es gibt weder Zufall noch Zulassung. Und auch Arthur Muhl hat sich gegen Zulassung mehr als einmal ausgesprochen. Zulassung ist eigentlich zu wenig. Es könnte jemand einwenden, es steht aber doch in der Bibel von Zulassen. Gott wird nicht zulassen und so weiter. Gott wird nicht zulassen. Ja, da ist mir aber aufgefallen, da ist eigentlich von Nichtzulassung die Rede. Dass Gott sagt, das machen wir nicht, stellt die Ampel auf Rot. Zulassung ist wirklich zu wenig. Gott genehmigt. Und alles, was im Weltall geschieht, untersteht seinem Willen. Wenn nicht dem Willen seines Wohlgefallens, dann dem Willen des Ratschlusses. Jetzt muss ich bald zum Schluss kommen, sonst fängt der Günther an zu pfeifen. Ich habe dann noch etwas gesagt in der vergangenen Stunde über diese Reden der drei Freunde. Es gibt drei Gesprächsrunden. Da ist der Eliphas, da ist der Bildad und da ist der Zophar. Erste Gesprächsrunde, Kapitel 4 bis 14. Der Hiob nimmt immer dazwischen Stellung. Wie nennt man das heute? Talkshow, ja, so ähnlich ist das hier. Oder Höfers Frühschoppen, ja. Fünf Journalisten aus sechs Ländern oder sechs Journalisten aus fünf Ländern, sowas gab es ja früher mal. Und der Höfer war bitterböse, als man ihn durch andere abgelöst hat. Hat er bis heute wohl nicht verkraftet. Aber solche Gesprächsrunden können schon mal interessant sein, wenn sie ernsthaft geführt werden über ein interessantes, ernsthaftes Thema. Also, erste Runde. Kapitel 4 bis 14, Eliphas, Bildad, Zophar und der Hiob antwortet darauf. Zweite Gesprächsrunde, Kapitel 15 bis 21, Eliphas, Bildad, Zophar und der Hiob antwortet darauf. Dritte Gesprächsrunde, Kapitel 22 bis 28, Eliphas und Bildad. Zophar kommt da nicht vor, aber ein Ausleger meint, dass der Zophar, ohne dass sein Name genannt wird, an einer bestimmten Stelle dann doch auch spricht, nämlich von 27,11 bis 28 Schluss. Er meint das aus dem Inhalt zu entnehmen. Was ist denn nun der Sinn der langen Rede der Freunde? Ich habe gesagt, das sind die reinsten Bußprediger, das sind die reinsten Evangelisten, so könnten wir heute welche brauchen in Deutschland. Gib deine Sünde raus! Ja, sie machen den Fehler, dass sie davon ausgehen, Krankheit kann nur Folge von Sünde sein. Und diese ganzen Schicksalsschläge, das kann nur Folge von Sünde sein. Hiob, gib's raus. Hast du was im Garten vergraben? Einen schönen Mantel geklaut oder sonst Silber versteckt? Grab's auf, gib's raus. Und stell es ins Licht und dann kannst du Vergebung bekommen. Sie sind wunderbare Bußprediger und Evangelisten. Da hatten wir drei herrliche Himmel-Erde-Gegenüberstellungen. Die Himmel sind nicht rein in seinen Augen. Den Engeln sogar wirft er Irrtum zu Last und der Mensch, Wurm und Made, du meinst, du seist rein vor ihm? Also so wünsche ich mir heute ein paar in Deutschland, denn Bußprediger hätten wir sehr nötig, wie es heute zugeht. Und wie die Normen der zehn Gebote immer mehr außer Kraft gesetzt werden. Und dann kommt einem natürlich die Frage, also die Bibel ist doch inspiriertes Wort Gottes. Und nun sagt Gott am Schluss zu den Freunden, ihr habt nicht recht geredet wie Hiob. Er stellt sich letztendlich auf die Seite des Hiob, trotzdem sich der Hiob viel zu weit vorwagt, wie wir gleich hören werden. Stellt er sich doch auf die Seite des Hiob gegen die Freunde. Also am Schluss redet dann ja noch ein junger Mann. Und der junge Mann, wie es sich geziemt, erhebt sich seine Worte bis zuletzt auf und redet dann durchaus im Sinne Gottes. Er wird nicht getadelt. Und dann kommt, Gott hat das letzte Wort. Gott spricht das Schlussurteil. Er hat das letzte Wort. Und dann kommt die Wiederherstellung und Wiedererstattung des gnädigen, barmherzigen Gottes. Und ich habe gesagt, für mich lautet die Antwort auf die Frage so, was die Freunde des Hiob da alles sagen, ist an sich nicht falsch. Sie wenden richtige biblische Wahrheiten falsch an. Sie wenden richtige Wahrheiten falsch an. Also man kann mit einer richtigen Wahrheit, mit einer richtigen biblischen Wahrheit, kann man Unsinn machen. Man kann in der Seelsorge das falsche Wort zur falschen Zeit sagen. Wenn ich einem leichtsinnigen Menschen, der im Begriff ist, Wege der Sünde zu gehen, einem Gläubigen, sage ich lauter süßen Trost, der Herr wird dich beschützen, er wird dir vergeben. Und einem ängstlichen, Schwerkranken würde ich Worte der Mahnung sagen, du musst es ernster nehmen, du musst es ernster nehmen, so geht es nicht. Dann treibe ich den ja noch mehr in seine Depressionen. Also man kann richtige Wahrheiten falsch anwenden. Und ich meine eben, das geschieht bei den Freunden des Hiob. So, wir gehen weiter. A, das erste war also zwei bestandene Prüfungen und ihr himmlischer Hintergrund, himmlische Ratsversammlung, Kapitel 1 und 2, das war A. Dann B, der Sinn der langen Reden der Freunde, falsche Tröster kommen. Jetzt gehen wir weiter, C und D. C, der Sinn der Reden des Hiob. In Hiob 1 und 2, da hat er die Proben, die an ihn herankamen, wirklich wunderbar bestanden. Aber dann kommen auch andere Töne aus seinem Mund. Dann kommen ab Kapitel 3 andere Töne aus seinem Mund. Es ist ungeheuer schwer, was Paulus uns einmal als Ermahnung ans Herz legt, nämlich wir sollen mit dem Geiste erfüllt werden, Epheser 5, unter anderem dadurch, dass wir nicht nur singen und spielen in unseren Herzen, sondern auch Dank sagen, alle Zeit für alles. Für alles, das hat er hier geschafft, aber alle Zeit auch noch, das hat er nicht geschafft. Na, wir schaffen das, ja. Wir sind ja besser dran. Wir leben ja nach Pfingsten. Er lebte vor Pfingsten. Also was der Hiob nicht konnte, können wir. Oh, ich weiß es nicht. Ich könnte das vielleicht auch nicht. Jedenfalls, es gibt Situationen, da können wir nicht einfach Halleluja sagen, da können wir nicht einfach danken. Es gibt schwärmerische Bücher aus gewissen Verlagen, die sagen, immer loben, immer danken, ein Christ, der preist immer. So. In der Bibel haben wir auch die Klagelieder des Jeremia. Klagen ist erlaubt. Seufzen, stöhnen, ächzen, Römer 8. Sogar der Heilige Geist selber seufzt, die ganze Schöpfung seufzt und wir auch, sagt Paulus. Er sagt nicht, wir seufzen nicht, wir rufen nur Halleluja. Wir stöhnen, seufzen über manche Entwicklungen in der heutigen Zeit, die manchmal bis in den Bekanntenkreis oder die Familien hineinreichen können. Wir staunen über das Zunehmen und stöhnen über das Zunehmen der Gesetzlosigkeit und über so manche Entwicklungen in der heutigen Zeit. Die will ich jetzt nicht alle aufzählen. Ich habe ja Wichtigeres noch zu sagen. Also in Hiob 1 und 2 steht der Hiob ganz wunderbar vor uns. Aber nun, ich will ein Siebenfaches sagen über seine Reden. Was redet er alles? Erstens, wäre ich doch nicht geboren. So wie mir's geht, wäre ich doch nicht geboren. Danach öffnete Hiob seinen Mund und verfluchte seinen Tag. Vergehen soll der Tag, an dem ich geboren wurde, und die Nacht, die sprach, ein Junge wurde empfangen. Wäre ich doch wenigstens gleich nach der Geburt gestorben, so sagt er dann. 3, Vers 11, warum starb ich nicht von Mutterleib an, verschied ich nicht, als ich aus dem Schoß hervorkam? Vers 13, denn dann läge ich jetzt da und wäre still und schliefe und hätte meine Ruhe. Zweitens, warum? Das sind Töne, die wir ja öfter haben, auch in den Psalmen haben wir viele Warum-Fragen und in den Klageliedern, da läuft auch so manches parallel mit Hiob und mit manchen Klagepsalmen, warum? Ja, hat nicht der Herr Jesus selber am Kreuz gerufen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ein Warum muss ja nicht gleich Sünde sein. Man kann schon mal fragen, man kann Gott schon mal Fragen stellen. Herr, ich verstehe dich in dem Punkt gerade jetzt nicht. Vielleicht kannst du mir's noch offenbaren. Warum? Eines ist klar, als der Herr Jesus am Kreuz rief, warum hast du mich verlassen, war das kein trotziges Warum. Es gibt ein trotziges Warum. Mit dem Fuße gleichsam aufstampfen, so kannst du mich doch nicht behandeln. Hiob fragt immer wieder, warum? 3, Vers 20. Warum gibt er dem mühseligen Licht und Leben den Verbitterten? 7, Vers 20b. Warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt und warum werde ich mir zur Last? Du zielst auf mich. Drittens. Ich bin im Recht. Meine Krankheit kann nicht Strafe für Sünde sein. Und damit hat er ja wirklich recht. Ich bin im Recht. Aber er steigert sich in eine Rechthaberei hinein, die nachher sogar zur Anklage gegen Gott wird. Und da überschreitet er die Grenze, die Gottesfurcht uns zieht. Ich bin im Recht. 6, Vers 24. Belehrt mich, so will ich schweigen. Macht mir klar, worin ich geirrt habe. Sagt er den Freunden, die immer wieder sagen, du musst gesündigt haben. Zum Herrn Jesus kamen ja auch, war ja der Blindgeborene und die Jünger fragen, wer hat gesündigt, der oder seine Eltern? Und Jesus sagt, weder er noch seine Eltern, sondern dass die Herrlichkeit Gottes offenbar werde. Wir als Leser des Buches Hiob haben es besser als der Hiob. Wir wissen gleich um den himmlischen Hintergrund. Er wusste es nicht. Ich bin im Recht, 13, Vers 3, da sagt er, doch ich will zum Allmächtigen reden und vor Gott will ich mich verteidigen. Ihr seid alle Lügendichter. 16, Vers 17, obwohl keine Gewalttat an meinen Händen klebt und mein Gebet lauter ist, das stimmte ja auch wiederum. Es war keine Gewalttat an seinen Händen. Das, was ihr mir da alles vorwerft, alle möglichen Sündengeschichten, habe ich nicht getan. Und darin hat er ja auch recht. 27, Vers 6, das ist nun besonders interessant. Hiob 27, Vers 6, darum geht es dem Hiob. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest und werde sie nicht fahren lassen. Ich habe außer der Elberfelder Luther verglichen, der sagt genauso, es gibt in der Bibel manche hebräische und griechische Sätze, die sind so einfach und sonnenklar. Da findet man in 2, 3 oder 6 Übersetzungen den gleichen Text. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. Ich habe mir allerdings Philipper 3, Vers 9 an den Rand geschrieben. Philipper 3, Vers 9. Diese Stufe, diese ganz andere Ebene, die hatte der Hiob noch nicht. Die konnte er ja auch gar nicht haben. Wo sollte er das her wissen? Golgatha war noch nicht gewesen und diese ganz neue Gerechtigkeit, die nun Paulus offenbaren darf, er vor allem in seinen Briefen, nicht durch Gesetz, nicht durch meinen tadellosen Wandel. Der Paulus, Saulus, hatte ja gewisse Ähnlichkeit mit diesem Hiob. Auch Paulus, Saulus, der Pharisäer Saulus, war einer, der es ganz ernst nahm mit dem Gesetz. Nun, Hiob war kein Glied des Volkes Israel, der unter Gesetz Israel stand. Er war ein Edomiterkönig, Jobab, wie man annimmt, wie die Septuaginta sagt. Edomiterkönig Jobab. Aber er hatte gewisse Rechtsnormen und wandelte ganz genau nach diesen Rechtsnormen. Und das tat der Pharisäer Saulus auf seine Weise. Ich übertraf alle meine Altersgenossen im Ringen um das väterliche Gesetz. Und dann hat Gott ihm die Augen geöffnet und dann erlebte er Damaskus und dann gab es eine Umwertung aller Werte, dann kam die große Wende seines Lebens und in Philipper 3 sagt er in heiligem Eifer und Ernst, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die ausgesetzt, sondern die Gerechtigkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Man kann sogar übersetzen durch den Glauben Christi Jesu, nicht meine Gerechtigkeit. Das ist dann wiederum der große Unterschied. Auch heilsgeschichtlich, an meiner Gerechtigkeit halte ich fest, Paulus, Saulus, an meiner Gerechtigkeit halte ich überhaupt nicht fest. Ich will mit der überhaupt nichts mehr zu tun haben, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, aus meinem Verhalten geboren, aus meiner Tatlosigkeit, sondern nur noch die eine möge gelten. Denn meine Gerechtigkeit, die ist zerplatzt wie ein Luftballon, die ist zerplatzt wie eine Seifenblase. Als ich die Herrlichkeit Christi sah und merkte auf einmal, ich bin ja Sünder. So, also Hiob sagt, erstens wäre ich doch nie geboren, zweitens warum, drittens, ich bin aber doch gerecht, ich bin doch im Recht. Und in gewissem Sinne war es natürlich auch, wenn er die Anklagen der Freunde zurückgewiesen hat. Viertens, Gott benimmt sich wie ein Feind. Kapitel 7, 17 bis 18. Kapitel 7, 17 bis 18. Was ist der Mensch, dass du ihn groß achtest und dass du dein Herz auf ihn richtest und ihn alle Morgen heimsuchst, ihn alle Augenblicke prüfst? Und 20b, warum hast du mich dir zur Zielscheibe gesetzt? Ich bin eine Zielscheibe für deine Pfeile. Und er betont immer wieder, ohne Ursache ist doch das alles, was an mich herankommt. Er schiebt Gott Tyrannenwillkür in die Schuhe. Kapitel 10, 13 bis 15. Das heißt, dir kann man es ja so und so nicht recht machen. Kapitel 10, 13 bis 15. Doch dies verbargst du in deinem Herzen. Ich habe erkannt, dass du dies im Sinn hattest. Wenn ich sündigte, so würdest du mich beobachten und mich nicht von meiner Schuld freisprechen. Wenn ich schuldig wäre, wehe mir. Und wäre ich im Recht, dürfte ich mein Haupt doch nicht erheben, gesättigt mich Schande und getrennt mit Elend. Mit anderen Worten, dir kann man so und so nicht recht machen. Sündigte ich, dann hättest du das genau beobachtet und ich stände in deiner Schuld und du würdest sie mir nicht vergeben. Und wenn ich nun nicht sündige, dann bin ich dir auch nicht recht. Ja, so kommt er innerlich in die Klemme. Er ist wie in einer Zange. So, fünftens, er geht noch einen Schritt weiter. Ich fordere Gott zum Rechtsstreit heraus. Ich hätte meine Argumente und er soll mir bitte schön mal antworten. Jetzt wird er immer kühner. Ich fordere ihn zum Rechtsstreit heraus. Kapitel 7, Vers 20, da heißt es, habe ich gesündigt? Was tat ich dir an, du Wächter der Menschen? Oh, oh. Da fordert er Gott heraus. 13, Vers 15. 13, Vers 15. Siehe, er wird mich töten. Ich will auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht rechtfertigen. Vers 18 und 19. Siehe doch, ich habe den Rechtsfall vorgebracht. Ich habe erkannt, dass ich Recht behalten werde. Wer ist der, der mit mir den Rechtsstreit führen könnte? Dann wollte ich schweigen und verscheiden. Also Gott soll mal es drauf ankommen lassen. Ich bin bereit, einen Rechtsstreit zu führen. Habe ich gesündigt oder habe ich nicht gesündigt? In der Sache hat er weitgehend recht, aber er verlässt den Platz der Demut, der dem Geschöpf allein zukommt. So kann man mit Gott nicht reden. Er kommt in einen Trotz hinein. Kapitel 23, 2 bis 4. Auch heute ist Widerspruch mein Anliegen. Seine Hand lastet schwer auf meinem Seufzen. Ach, dass ich wüsste, wie ich ihn finden und zu seiner Stätte kommen könnte. Ich wollte vor ihm den Rechtsfall darlegen und meinen Mund mit Beweisgründen füllen. Ich möchte gern die Worte wissen, die er mir dann antwortet, und erfahren, was er zu mir sagt. Also er wird schon recht keck, er wird schon recht kühn. Oh Gott, wenn du mich so behandelst, dann erklär mir mal den Grund. Ich hoffe, wir gehen nicht so weit, wenn Gott uns unverständliche Wege führt und wenn Dinge an uns herankommen, die wir uns nicht erklären können, wo dann die Fragen kommen, wie habe ich das verdient, wie kann er das mit mir machen, da soll er mir bitte mal eine Antwort geben, so können wir mit Gott nicht reden. Sechstens, der Höhepunkt seiner Reden, die große dreiteilige Rede in Kapitel 29 bis 31. 29 bis 31, die große dreiteilige Rechtfertigungsrede. Kapitel 29, das Ich seines Glückes. Kapitel 30, das Ich seiner Trübsale. Und 31, das Ich seiner Selbstgerechtigkeit. Hiob 29, da hat unser lieber Bruder Arthur Muhl gerne drüber gepredigt, vielleicht einmal bei euch. Und ich habe mir besonders eines gemerkt, das hat die revidierte Elberfelder nicht mehr so schön. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Über dieses Wort habe ich schon oft nachgedacht. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Da ist Hiob also wirklich ein Sinnbild auf Jesus Christus. Gerade in Kapitel 29 wird das deutlich. Wir haben so viele Leute im Alten Testament, die sind Sinnbilder, Abbilder, Abschattungen Jesu Christi. David, Salomo, aber keiner ist in allem, was er tut, ein Abbild Jesu. Der David bestimmt nicht in seiner Sünde. Also, Hiob war in vielem ein Abbild Jesu. Ich lese mal in Hiob 29, ab Vers 23. Sie warteten auf mich wie auf Regen und sperrten ihren Mund auf wie nach Spätregen. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Steht in der revidierten Elberfelder anders, aber ich habe das so im Kopf von der früheren. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Da nahmen sie das Leuchten meines Gesichtes auf. Ich wählte für sie den Weg aus und saß als Haupt und thronte wie ein König unter der Kriegsschar, wie einer, der Trauernde tröstet. Ja, das sind doch alles wunderbare Sinnbilder Jesu Christi. Er ist das Haupt, er ist der König, er ist wie einer, der Trauernde tröstet. Jesaja 61, Vers 2. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Wie wir das vielleicht mit einem Kinde machen, das nicht glaubt, dass wir irgendwas ernst meinen, was wir ihm Gutes tun wollen. Wir lächeln ihm zu. Vertrau mir doch, hab doch Vertrauen. Und so lächelt Gott Luther sagt, Lachen, das kann man doch hier nicht mit Lachen übersetzen. Ein feines, vertrauen erweckendes Lächeln. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Hiob spricht hier von seinem einstigen Glück und was er den Leuten bedeutete. Ich befreite den Elenden, der um Hilfe rief, Vers 12, und die Weise, die keinen Helfer hatte. Vers 14, ich kleidete mich in Gerechtigkeit, mich bekleidete wie ein Oberkleid und Kopfbund mein Recht, Auge wurde ich dem Blinden, und so weiter. Sie können ja mal in Ruhe zu Hause dieses ganze Kapitel lesen, sein einstiges Glück und wie er den Menschen ein Helfer war. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatte. Ich wählte für sie den Weg. Ich saß als Haupt und thronte wie ein König, wie einer, der Trauernde tröstet. Dann kommt Kapitel 30, geht seine Rede weiter. Ja, einstmals, wie war es einstmals und wie ist es jetzt? So wie man manchmal Leute hören kann, die wehleidig über ihre Vergangenheit sprechen. Es gibt eine, die Ich-Sucht hat ja vielerlei Formen. Die Ich-Sucht kann aggressiv sein, die Ich-Sucht kann gewalttätig sein, hochmütig sein. Die Ich-Sucht kann auch wehleidig sein. Ach, waren das noch Zeiten, als mein Mann Oberbürgermeister von Dresden war oder so. Ich nehme das nur als Beispiel. Ach, waren das noch Zeiten, wir hatten einen riesigen Garten, wir hatten ein riesiges Haus und wir hatten und wir waren und wir taten und wir machten. Wehleidigkeit, ach ja, und jetzt bin ich so übel dran. Wir verstehen es ja menschlich gut und ich will mich gar nicht über diesen Mann erheben. Vielleicht würde ich in seiner Lage noch Ärger jammern. Dann kommt Hiob 31, sein Reinigungseid, wie man das nennt. Der Reinigungseid, jemand will gezählt haben, das sei ein 14-facher hebräischer Reinigungseid, das Ich seiner Selbstgerechtigkeit. Da zählt er also alle möglichen Sünden auf, um zu bezeugen, dass er diese Sünde nicht begangen hat. Das ist keine Beichte, sondern das Gegenteil davon. Eine Aufzählung aller möglicher Sünden, das habe ich nicht getan, das habe ich nicht getan, das habe ich nicht getan. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen, wie hätte ich lüstern auf eine Jungfrau blicken wollen. Ich bin nicht mit eitlem, gehaltlosem umgegangen. Mein Fuß ist nicht zum Betrug geeilt. Mein Herz hat sich nicht wegen einer Frau betören lassen. Ich habe auch nicht an der Tür meines Nächsten gelauert. Ich habe auch nicht das Recht meines Knechtes missachtet, so dass sie ihr Geld nicht bekamen, wie das in Russland bei Jelzin vorkommen kann, bei den Bergleuten und Soldaten und anderen. Einem Geringen habe ich keinen Wunsch verweigert. Ich habe nicht ruhig zugesehen, wie einer ohne Kleidung umherirrte und der Arme keine Decke hatte. Ich habe nicht drohend meine Hand gegen eine Weise geschwungen. Ich habe auch nicht das Gold oder Geld zu meiner Zuversicht gemacht und habe nicht zum Golde gesagt, du bist meine Hoffnung. Er hat sich auch nicht darüber gefreut, dass das Vermögen so umfangreich war. Er hatte ja ein umfangreiches Vermögen, das können wir ja kaum in D-Mark abschätzen, was all die Kamele wert waren und das allein die vielen Tiere. Aber er hat sich nicht darüber gefreut. Er hing nicht am Gelde. Das ist ja auch schon mal was wert. Ja, sein Edelmut ging so weit, dass in Vers 29 es heißt, wenn ich mich freute über den Untergang meines Hassers. Oh, das ist doch eine edle Qualität, eine hohe Stufe. Und Gott ist auch ein Gott, der nicht sich freut über den Untergang des Hassers, der nicht letztlich hasst und Hass empfindet in seinem Herzen. Und wenn ich, Vers 33, wie Adam meine Vergehen zugedeckt habe, meine Schuld in meiner Brust zu verbergen, ja, was für Vergehen sollte er dann zudecken? Er hat ja sich nicht daneben benommen. Ach, hätte ich doch einen, der auf mich hört. Auch auf ökologischem Gebiet hat er nicht gesündigt. Und so kann er sagen, Vers 38, wenn gegen mich mein Ackerboden Anklage erhob, weil er ihn falsch gedüngt hat oder nicht gedüngt oder überdüngt. Auch das war nicht der Fall. Und die Furchen miteinander weinten. Ja, und dann sagt er in Vers 35, hätte ich doch einen, der auf mich hörte, hier ist meine Unterschrift, der Allmächtige antworte mir. Oh, 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 Hiob, du wagst dich sehr weit vor. Der Allmächtige antworte mir, wo ist die Klageschrift, die mein Rechtsgegner geschrieben hat? Ich hätte es gern schriftlich und ich habe auch meine Prozessakten bereit. Und dann wollen wir mal sehen, wer im Prozess gewinnt. Wahrlich, ich würde sie auf meine Schulter heben, sie mir um den Kopf winden als Kranz. Ich würde ihm über die Zahl meiner Schritte Auskunft geben, wie ein Fürst würde ich ihm nahen. So, so, so. Darf ein Mensch so mit Gott reden? Ich in meiner Gerechtigkeit, ich in meinem tadellosen Leben. Ich bin weder Mörder noch Lügner noch Ehebrecher. Herr, ich nahe dir wie ein Fürst. Und wenn du dann in mein Leben Krankheit und Not bringst, den Tod meiner Kinder und mein Besitz wird mir geraubt, dann sollst du mir bitteschön mal antworten, wieso du ein Recht hast, so mit mir umzugehen. An meiner Gerechtigkeit halte ich fest. So, jetzt habe ich aber noch etwas anderes über den Hiob zu sagen. Wir finden im Buche Hiob zwei herrliche Höhepunkte seines ringenden Glaubens. Zwei herrliche Höhepunkte seines ringenden Glaubens. Und die haben wir in Vers 16 und die haben wir in Vers 19. Da könnte ja nun jemand sagen, wenn er sich so durchringt in seinem ringenden Glauben, nämlich zu der Gewissheit, letzten Endes kann Gott nicht mein Feind sein. Das geht nicht. Wenn er sich durchringt in Kapitel 16 und in Kapitel 19, am deutlichsten in Kapitel 19. Und diesen Satz kennen Sie ja wohl alle. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das wollen wir auch am Schluss dieser Stunde dann singen. Das hat nämlich Bruder Heller in einem Gedicht, in einem Lied auch ausgedrückt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wir dürfen das vom Neuen Testament her noch ganz anders füllen. Es könnte jemand sagen, es könnte die Frage kommen, ja Hiob, also in Kapitel 16, da ringst du dich durch, aber dann wieder klagst du Gott an. Und in Kapitel 19, so herrliche Worte, und dann klagst du wieder Gott an und dann forderst du ihn wieder heraus in Kapitel 31. Ja, ihr Lieben, wer so mitgenommen ist von sogenannten Schicksalsschlägen und Hiobs Botschaften, wer so durch alle Tiefen geht wie ein Hiob, und da sitzt er da und sein Körper ist schwer gezeichnet, dass einer da nicht schön gleichmäßig innerlich seine Sätze baut, sondern dass es durch Tiefen und Höhen geht, dass er Gott anklagt und dann denkt, nein, er kann doch nicht mein Feind sein. Und dann klagt er ihn doch wieder an und dann sagt er, nein, Gott ist nicht gegen mich. Und dann klagt er ihn doch wieder an und fordert ihn heraus. Wollen wir da mit Steinen werfen? Ein Mann, der so geschüttelt ist, dass der durch Höhen und Tiefen geht, dass da nicht alle Aussagen miteinander übereinstimmen, das ist doch kein Wunder. Aber nun schauen wir einmal diese schönen Sätze an. Und Gott hat das ja auch mitbekommen, dass da sein Glaube sich doch wunderbar durchringen darf. Es gibt Situationen, da gibt es Glaubensringern. Kann ich ihm noch trauen? Und der Teufel ist dann auch nicht untätig, um die Leute im Glauben irre zu machen. Gibt es überhaupt einen Gott? Stimmt denn die ganze Bibel? Ist doch voller Widersprüche. Und die Brüder widersprechen einer dem anderen. Und so viel Lehren gibt es denn. Es gibt ein sich durchringen des Glaubens. Und hier ging es aber um die Frage, zugespitzt, ausgedrückt, ist er mein Feind? Ist er mein Feind oder nicht? Ob es einen Gott gibt, die Frage hat denn Hiob nicht bewegt. Das war für ihn klar. Aber was ist das eigentlich für ein Wesen? Und ich meine, das ist eigentlich die wichtigste Frage, die wir in der ganzen Bibel haben. Was für ein Gott ist Gott? Wichtig ist auch die Frage, was ist der Mensch? Da erscheint demnächst so ein kleines Heftchen von mir. Was ist der Mensch und was ist seine Bestimmung? 16 Seiten, da in Lahr wird es zurzeit gedruckt. Was ist der Mensch und was ist seine Bestimmung? Eine wichtige biblische Frage. Aber noch wichtiger, Frage Nummer 1, was ist Gott für ein Gott? Und wenn wir darüber sprechen, andere Brüder wie auch ich, dass Gott ein Retter aller Menschen ist, dann wollen wir nicht eine Lieblingsidee nachhängen, dann wollen wir nicht ein Steckenpferd reiten, sondern dann geht es darum, ein richtiges Gottesbild zu haben und kein verkehrtes Gottesbild. Ein verkehrtes Gottesbild ist der liebe Gott, der alles nur so macht, dass mir es gefällt. Und ein falsches Gottesbild ist aber erst recht der Quäler, der Menschen quält und das noch endlos, ohne Aufhören. Ein entsetzliches Bild von Gott, ein entsetzliches Bild von Gott. Und ich habe das ja schon immer gesagt und auch in Büchern geschrieben. Es steht in dem Buch über die Offenbarung durch Gottes Gericht des zum Gottesreich, Exkurs zu Offenbarung 14, weil da die Rede ist, der Rauch ihrer Qual wird aufsteigen in die Zeitalter der Zeitalter. Qual heißt hebräisch Basanos, griechisch Basanos. Pein heißt griechisch Kolasis. Die äonische Kolasis, was ist denn das? Die ewige Pein, und sie gehen in die ewige Pein, und dann stellt man unter ewig sich endlos vor, und der Rauch ihrer Qual steigt auf in die Zeitalter der Zeitalter. Und dann habe ich ja zu Hause so drei dicke griechisch-deutsche Wörterbücher, eins von der Sorte habe ich ja auf dem Büchertisch heute mitgebracht. Und dann habe ich gefunden, in diesen drei dicken Wörterbüchern, das erste bekam ich in der Gefangenschaft als 18-Jähriger, denn der Lagerpfarrer, der wurde versetzt, und er hatte gehört, dass ich da anfange, Griechisch zu lernen in der Gefangenschaft. Da war ein Kieler Studienrat, der hat es uns beigebracht. Und dann hat er mir das vererbt. Also noch aus der Gefangenschaft habe ich das schon, ein solches Wörterbuch, Benseler, Leipzig im vergangenen Jahrhundert erschienen. Und dann muss man einmal nachlesen, was Basanos und Kolasis im ursprünglichen profan Griechisch bedeuten. Basanos ist die Echtheitsprüfung, die Wahrheitsfindung. Etwa um den Goldgehalt einer Münze festzustellen. Echtheitsprobe bei Münzen, bei Metallen. Und Verhör. Ein Verhör kann peinigend sein vor Gericht. Wenn einer ins Kreuzverhör genommen wird, das kann peinigend sein. Aber sogar unsere Gerichte, der Herr Jesus würde sagen, wenn ihr, die ihr böse seid, trotzdem bemüht seid, vor Gericht Recht zu finden und etwas Nützliches hervorbringen wollt mit einem Kreuzverhör, nicht nur quälen, ihr wollt die Wahrheit ans Licht bringen, und so ist Basanos dazu da, dass die Wahrheit ans Licht kommt. Und das kann dann längere Zeit dauern. Und Kolasis ist Züchtigung und Erziehung. Züchtigung zwecks Besserung, sagt ein neutrales griechisches Wörterbuch. Züchtigung zwecks Besserung. Also in den Äonen Gottes sich vollziehende Züchtigung zwecks Besserung. Die einen gehen in das äonische Leben, die anderen kommen in die Züchtigung zwecks Besserung. Matthäus 25 klingt schon ein bisschen anders, nicht wahr? So ist es im Profangriechisch. Aber hier in dem Buch der Liebe Gottes, da haben die Übersetzer nichts anderes im Sinn wie Qual und Pein. Sicher, ein Verhör hat mit Pein zu tun und Züchtigung kann wehtun, aber das ist doch immer getragen von dem Gott der Liebe und seinen Zurechtbringungsabsichten. So, der Hiob also. Er sagt, ich lese jetzt einmal Hiob 16 ab Vers 19 bis 21. Das ist der eine Höhepunkt in Hiob 16. Auch jetzt noch siehe, im Himmel ist mein Zeuge und mein Fürsprecher in der Höhe. Ein Fürsprecher oder Zeuge ist in der Höhe. Meine Gefährten verspotten mich. Zu Gott tränt mein Auge, dass er Recht schaffe, für einen Mann gegen Gott und für einen Menschensohn gegen seine Gefährten. Ja, hat er denn nun zwei Götter? Nein, nicht. Aber er ruft gewissermaßen Gott zum Zeugen an gegen Gott. Den Gott, von dem er denkt, den muss es doch auch geben, der genau weiß, wie es um mich steht, der für mich da ist, mein Zeuge, mein Rechtsanwalt, mein Fürsprecher in der Höhe, den muss es doch geben, und den rufe ich an gegen den Gott, der scheinbar gegen mich ist, der scheinbar mein Feind ist und der mich so sehr quält. Ich rufe Gott, mein Auge tränt zu Gott, dass er Recht schaffe für einen Mann gegen Gott. So ähnlich ist es ja bei Mose einmal in der Wüste gewesen, 2. Mose 32. Da war der Gott, der gesagt hat, ich will ganz Israel vernichten. Und dann klammert sich Mose an den Gott, der doch zu seinen Verheißungen steht, erinnert Gott an seine Ehre, daran, dass Israel sein Werk ist, an sein Wort, an seinen Schwur, erinnert er Gott. Nicht, dass es zwei Götter sind, aber der Gott benimmt sich auf der einen Seite wie ein Feind und auf der anderen Seite kann es so nicht sein. Fürsprecher im Himmel ist mein Zeuge, mein Fürsprecher ist in der Höhe. Das dürfen wir alle mit noch viel größerer Gewissheit sagen. Wir haben einen Fürsprecher bei dem Vater. Wir alle haben wirklich so einen Fürsprecher, und der heißt Jesus Christus. Und der Hiob durfte sich zu dem Glauben durchringen, da muss einer sein im Himmel, der für mich und für meine Gerechtigkeit gerade steht und der sich zu meinem Anwalt macht. Den muss es geben. Wunderbarer Glaube. Also jetzt will ich mal vorlesen von unserem Fürsprecher in der Höhe. 1. Johannes 2, Vers 1. Meine Kinder, ich schreibe euch dies. Sprecher bei dem Vater Jesus Christus, den Gerechten. 1. Johannes 2, Vers 1. Und diesen Vers kann man total missverstehen. Der wird zuweilen missverstanden, als müsste der Herr Jesus für uns eintreten beim Vater. Ja, der Bruder, die Schwester, ja, er hat wieder mal gesündigt, er hat wieder mal sehr gesündigt, ja, bitte Vater, mach's gnädig. Das wäre falsch. Der Herr Jesus ist der Paraklet, ist der Anwalt, Fürsprecher, Beistand zur Rechten Gottes für uns. Sagt auch Paulus, Römer 8, der gestorben ist, der auferstanden ist, vielmehr der zur Rechten Gottes sitzt und tritt für uns ein. Aber wir haben den Parakleten beim Vater nicht als Fürsprecher gegen den Vater, gegen einen rachsüchtigen Gott, wo der Herr Jesus um gut Wetter bitten muss, wie in einer schlechten Ehe, wenn Vater und Mutter das Gegenteil sagen im Blick auf ein Kind, wie man nun mit dem Kind umgehen soll, den muss ich jetzt züchtigen. Nein, bitte nicht. So doch nicht, dass der Herr Jesus zur Rechten des Vaters eintritt gegen einen bösen, rachsüchtigen Gott. O Vater, mach's gnädig. Nein, nicht so schlimm. Lass ihn nicht an Krebs sterben. Lass den Krebs wieder geheilt werden. Ach Vater, mach's nicht so arg. Nein. Das wäre ein völlig falsches Gottesbild. Der Herr Jesus ist Paraklet zur Rechten Gottes, nicht gegen Gott, sondern im Auftrag des Vaters ist er der Paraklet zur Rechten Gottes. Im Auftrag des Vaters vertritt er uns beim Vater gegen jede mögliche Anklage. Siehe Römer 8 in den Versen 30 bis 34. Siehe, mein Fürsprecher ist in der Höhe, im Himmel ist mein Zeuge. Und dann kommt die noch schönere Aussage in Kapitel 19. Das ist der Höhepunkt seines ringenden Glaubens. In Kapitel 19, 25 bis 27. Das wird auf verschiedene Weise übersetzt. Und ich habe mir da mal eine andere Übersetzung noch notiert. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mein Anwalt, mein Verteidiger. Und als der Letzte wird er sich über dem Staube erheben. Das heißt, er spricht das Schlussurteil. Und so ist es ja auch im Buche Hiob. Wenn alle ausgeredet haben, dann redet Gott. Er lässt mal die anderen alle ihre Weisheit anbringen. Und wenn sie alle fertig sind mit ihrer Weisheit, der Hiob, die drei Freunde, der junge Mann, der Eliphas, und dann redet am Ende Gott. Und dann wird der Hiob auf einmal klein und ganz klein und immer kleiner und beugt sich und bereut, was er gesagt hat, dass er sich zu weit vorgewacht hat. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, mein Anwalt, mein Verteidiger. Und als der Letzte wird er sich über dem Staube erheben. Er wird das Schlussurteil sprechen, nicht ihr, meine Freunde, die ihr mich der Sünde zeiht, ohne es beweisen zu können. Und danach werde ich, mag jetzt auch meine Haut so ganz zerfetzt und ich meines Fleisches ledig sein, ich werde Gott schauen, den ich schauen werde, mir zum Heil, mir günstig, mir zugetan. Meine Augen werden ihn sehen, nicht als Feind, nicht als Gegner, nicht als Fremden, als einen, der mir fremd oder gleichgültig ist. Das sind wunderbare Worte. Wenngleich wir sagen müssen, zunächst einmal meint ja der Hiob nur, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, ich habe droben einen Rechtsanwalt und der wird gegen meine Freunde bezeugen, dass ich nicht gesündigt habe. Mein Anwalt, mein Verteidiger, der wird das Schlussurteil zu meinen Gunsten sprechen. Am Schluss stellt sich ja auch Gott auf die Seite des Hiob und nicht die seiner Freunde. Und Hiob muss für seine Freunde beten. Und wie wunderbar sagt er, ich werde ihn schauen. Es gibt da verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Die einen sagen, ich werde ihn schauen in meinem Fleische, oder die anderen sagen, ich werde ihn ohne mein Fleisch schauen. So hätte wohl auch Luther ursprünglich übersetzt und so steht es in der Herforder Kirche. Also, wenn ich meines Fleisches ledig bin, los bin, ohne mein Fleisch, da werde ich ihn schauen. Jetzt ist ja schon meine Haut so ganz zerfetzt. Und wer weiß, wie bald ich sterben werde, das ist wohl der Sinn. Ich werde ihn schauen, ich werde Gott schauen. Und wenn ich ihn dann schaue, dann schaue ich ihn nicht als einen, der gegen mich ist. Dann schaue ich ihn mir günstig, mir zugetan, mir zum Heil. Welch ein wunderbarer Glaube. Meine Augen werden ihn sehen, nicht als Gegner, nicht als Feind, nicht als Gleichgültigen, nicht als einen Fremden, der sagt, wer bist denn du, mit dir habe ich nichts zu tun, sondern er ist für mich. Wunderbarer Glaube des Hiob, den wir vom Neuen Testament her natürlich erst recht haben dürfen. Wir dürfen diesen Satz für uns nehmen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Wir dürfen ihn vom ganzen Neuen Testament her füllen, von Golgatha her, von dem Erlösungswerk her. In ihm haben wir die Vergebung, die Erlösung, die Vergebung der Sünden. All das dürfen wir da hineinfüllen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und wir wissen auch, was der Hiob schon wusste. Wir werden ihn einmal schauen. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und Adam Muhl hat darauf hingewiesen, dass wir in 1. Johannes 2 bei diesen wunderbaren Worten, wir werden ihn sehen, wie er ist, da geht es nach dem Zusammenhang der Verse durchaus um den Vater, nicht nur um den Sohn. Wir werden ihn sehen. Auch am Ende der Offenbarung heißt es ja, und seine Knechte werden ihm dienen und schauen sein Angesicht. Wir werden ihn sehen, und zwar nicht als einen Fremden oder gar als einen Feind, sondern mir zum Heil. Und wenn dann noch jemand da ist, der dann immer noch Misstrauen und Angst hat, dann wird es wohl nach dem Wort gehen. Ich lächelte ihnen zu, warum sie kein Vertrauen hatten. Mein Lieber sowieso, meine Liebe sowieso. Jetzt habe ich meinen Sohn für dich dahingegeben, ans Kreuz. Das alles habe ich meinen Sohn erdulden lassen. Und du traust mir immer noch nicht. Du glaubst immer noch nicht, dass ich dich liebe. Ich lächelte ihnen zu, wenn sie kein Vertrauen hatten. Ich werde Gott schauen. Letztlich kann er nicht mein Feind sein. Und dass er dann hinten nach wieder seine Anklagen hat und wieder anderes sagt, das hat eben zu tun mit dem Auf und Ab in seiner verzweifelten Lage. So, dann kommen wir zum Schluss. D. Hiobs Zurechtweisung und Zurechtbringung. Also in Kapitel 32 bis 37, da spricht der Elihu. Elihu heißt, El ist er, mein Gott ist er. Ein Busiter und wahrscheinlich ein Verwandter Abraham. Er als der Jüngste redet zuletzt, er redet im Sinne Gottes, ihn trifft kein Tadel. Was sagt Elihu? Er sagt gewissermaßen so, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, Gott ist größer als ein Mensch und Gott ist uns keine Antwort schuldig. Obwohl er keine Antwort schuldig ist, redet er aber durch Träume, durch Visionen, durch Krankheit oder durch einen sogenannten Fürsprechengel oder Mittler. In Kapitel 33 redet er davon. Heute natürlich brauchen wir keine Visionen mehr, wir haben das vollendete Wort. Frömmigkeit nützt doch, wenn Gott Schuldlose nicht erhört, sind es Hochmütige. Gott läutert und erzieht im Leiden. Hier braucht Läuterung von seinem Hochmut. Gott ist erhaben in seiner Größe. So, und dann spricht Gott das Schlussurteil und er kommt als Letzter zu Wort. Er ist der, der als Letzter sich auf dem Staub erhebt und das Schlussurteil spricht Hiob in den Kapiteln 38 bis 41. Da kommt jetzt ein Bombardement von Fragen. Und schon bei der ersten Frage, da muss der Hiob zurückzucken. Oder ganz am Anfang in Vers 4. Erst einmal sagt Yahweh, der aus dem Sturm heraus spricht. Wer ist es, der den Ratschluss verdunkelt mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch wie ein Mann deine Lenden, dann will ich dich fragen und du sollst mich belehren. Also belehre mich mal, sagt der große Gott, wenn du alles besser weißt, du Besserwisser. Ich bin wirklich gespannt, von dir belehrt zu werden. Und dann fragt der große Gott, 38,4, wo warst du, als ich die Erde gründete? Wo warst du da eigentlich? Der du meinst, ich müsste dir über all mein Tun Rechenschaft geben. Wo warst du? Wer hat das Meer mit Türen verschlossen? Hast du einmal in deinem Leben dem Morgen geboten? Hast du die Morgenröte ihre Stätte wissen lassen? Und so weiter. Ein Bombardement von Fragen. Bist du gekommen zu den Quellen des Meeres? Bist du gekommen zu den Vorräten des Schnees? Hat der Regen einen Vater? Wer hat die Tautropfen gezeugt? Aus wessen Schoß kam das Eis hervor? Knüpfst du die Bänder des Siebengestirns? Lösest du die Fesseln des Orion? Und so weiter, und so weiter. Erjagst du für die Löwen die Beute? Stillst du die Gier der jungen Löwen? Lauter Fragen. Sag mal, Hiob, du Besserwisser, der du mich herausforderst, wo warst du eigentlich, als ich die Erde gründete? Ich hatte einen Onkel in Mettmann, Bauernhof, vor wenigen Jahren im Alter von 95 Jahren gestorben. Und dort wurde ich ja großgezogen nach dem Tode der Mutter vom 10. Lebensjahr an, bis ich zur Flak und dann in Gefangenschaft kam. Und der Onkel, der hat oft erzählt von dem Krieg, von dem Ersten Weltkrieg. Er kam als junger Mann in den Krieg, wie ich ja auch, aber ich kam in den Zweiten und er kam in den Ersten Weltkrieg. Und dann hat er immer gesagt, das ist schrecklich, also die Schlacht bei Verdun und da stand der Franzose und wir hier und so ging das dann. Und wenn ich da dem Onkel dazwischen geredet hätte, so mit meinen 11, 12 Jahren, stolzer Oberschüler, ich habe Geschichtsunterricht. Nein, Onkel, so war das nicht. Ich habe gelernt im Geschichtsunterricht, das war anders bei Verdun, nicht so wie du das schilderst, das ist so gelaufen. Und welche Frage hätte mir der Onkel früher oder später gestellt? Sag mal, wo warst du eigentlich 1916, 17, 18? Ja, ach so, Entschuldigung, da war ich noch gar nicht da. Da war ich noch 10 Jahre lang und mehr nicht auf der Erde. Ja, dann wäre es vielleicht gut, wenn du jetzt ruhig wärst, der du gar nicht dabei warst. Ja, und so ähnlich macht es hier Gott mit seinem Hiob. Sag mal, du Besserwisser, der du mich zur Rechenschaft ziehen willst. Wo warst du, als ich die Erde gründete? Kennst du dich aus im großen Ganzen meiner weltallweiten Königsherrschaft? Es kommt zu keinem Disput, es kommt zu keiner Diskussion. Der so viel geredet hat, der wird immer kleiner und dann ist er nachher ganz schön still. Und dann sagt er in Kapitel 40, da antwortete Hiob, Jahwe, Jehova, dem Ewigseienden, siehe, zu gering bin ich, was kann ich dir erwidern? Ich lege meine Hand auf meinen Mund. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten und zweimal und ich will es nicht mehr tun. Sachlich hatte der Hiob ja eigentlich recht, denn seine Krankheit war nicht Strafe für Sünde. Aber er hat Gott gegenüber den Platz des Geschöpfes, den Platz der Demut verlassen. Er hat Gott herausgefordert, er wollte mit dem Allerhöchsten rechten, er wollte es besser wissen, der soll mir mal Rede und Antwort stehen. Und indem er so redete, hat er allerdings gesündigt. Und die Bibel hat wieder einmal recht, sie sind allzumal Sünder. Ja, und dann beugt er sich noch einmal in Hiob 42. Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts, Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, mein Geistesauge. Darum verwerfe ich, die Elberfelder sagt, mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Und dann entbrennt der Zorn des Herrn zu diesen drei Leuten, die die Gesprächsrunden mit Hiob hatten, gegen den Eliphas und die beiden Freunde. Ihr habt nicht recht geredet wie mein Knecht Hiob. Und Hiob, mein Knecht, soll für euch Fürbitte tun. Und Jahwe wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde betete und er vermehrte alles. Und in welchem Maßstab hat Gott ihm Erstattung geschenkt? Wer weiß das zufällig in unserer Mitte? Im Maßstab 2:1. 2:1. Außer bei seinen Kindern, da kriegt er die gleiche Zahl, aber die anderen kriegt er durch Auferstehung wieder. Ein indirektes Auferstehungszeugnis. Der Herr segnete das Ende Hiobs mehr als seinen Anfang. Oh, Gott kann rechnen, Gott kennt sich auch aus in unserer Mathematik. Er weiß, was 2 × 7.000 Schafe sind. Er kriegt also 14.000 Schafe. Er weiß, was 2 × 3.000 Kamele sind. Unser Gott kann doch rechnen. 6.000 Kamele, 1.000 gespanne Rinder, 1.000 Eselinnen und dann nochmal Söhne und Töchter. Und er lebte nach 140 Jahren. Nicht jeder geprüfte Mensch erlebt es so, dass noch im Erdenleben Gott die Dinge wendet. Für viele kommt die Wende erst nach dem Tode. Nicht jeder erlebt das so, dass der Herr schon auf Erden ein so wunderbarer Wiedererstatter ist. Aber Gott ist ein Wiedererstatter. Bruder Heller hat einmal über die 8 verschiedenen Maßstäbe göttlicher Erstattung geschrieben. Das hatten wir nochmal in Gnade und Herrlichkeit. Ich glaube 1995 in Heft 2, wenn ich mich nicht sehr irre. Gott als Erstatter. Gott ist ein wunderbar gerechter Gott und Hiob hat in seinem Glauben Recht behalten. Da ist einer, der für mich spricht, da ist einer, der ist nicht gegen mich. Gott ist zutiefst nicht mein Feind und das wird am Ende herauskommen und er wird das Schlussurteil sprechen. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Amen.